Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste hier in der FEG Bad Rabenau, ich freue mich sehr, mit euch, mit Ihnen wieder mal einen Gottesdienst nach längerer Zeit gemeinsam erleben zu können. Als ich das letzte Mal da war, waren wir an der frischen Luft. Das war noch ein Open-Air-Gottesdienst im Park. Hier sehe ich auch den Moderator damals. Er lächelt mir gerade zu. Schön, dass ihr Mut habt und hierher aufgebrochen seid. Ich freue mich sehr, dass ihr an Gottes Hand, an der Hand von Jesus Christus, der Hirte der Gemeinde ist, hierher gefunden habt, dass ihr das als Führung erleben durftet. Ganz herzliche Grüße auch von den Glaubensgeschwistern der FEG Bruchsal. In der Gemeindeleitung habe ich ab und zu von euch berichtet und wir haben auch für euch gebetet. Wir lesen im Neuen Testament, und die erste Folie wird dann eingeflogen, als Aufforderung: ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben. Ich finde, diese Aufforderung des Apostel Paulus passt doch irgendwie wunderbar zum heutigen Anlass, dem Muttertag. Wir sehen schon die Überschrift: nachhaltig lieben in Ehe und Familie. Nachhaltig lieben in Ehe und Familie. Und als Untertitel: Ressourcen wollen genutzt, aber vor allem auch gepflegt werden. Denn die Liebe Gottes in seinem Sohn Jesus zu seiner Gemeinde wird hier von Paulus als Vorbild für unsere Beziehungen dargestellt, für die Liebe in Ehe und Familie. Und ich bin überzeugt, wenn wir die Bibel sowieso lesen, fällt es uns auf: Paulus fordert nicht nur euch Männer auf, Liebe zu wagen. Er fordert nicht nur uns auf, Liebe zu riskieren, sondern uns alle. Und zwar so, wie Jesus das in Bezug auf die Gemeinde praktiziert. Wir haben das in den Liedern eben gesungen: bedingungslos und einseitig. Ebenso, wie Jesus das getan hat und bis heute tut. Er riskiert und wagt Liebe bedingungslos, ohne berechnend zu sein. Er riskiert und er weiß nicht, ob wir darauf eingehen. In seinem Sohn Jesus Christus ist der unsichtbare Gott einst ganz aktiv auf uns Menschen zugegangen, indem er Mensch geworden ist. Und als sich seine Liebe am Kreuz von Golgatha zugespitzt hat, hat er uns mit dem gerechten Gott versöhnt. Und wir nennen uns Jesus-Nachfolger, weil wir auf dieses Angebot seiner Versöhnung eingegangen sind. Und dadurch gehören wir zu seinem Volk, zu seiner geliebten Gemeinde. Und Gott bietet uns in seinem Sohn Jesus bis heute auf nachhaltige Art und Weise seine Liebe an, mit dem Risiko, dass sie verschmäht wird. Ich finde das immer ganz spannend. Ich habe jetzt schon mehrere Generationen Kinder und Teenager aufwachsen sehen. Viele waren auch bei mir schon im BU und ich mache bis heute BU. Das überlasse ich niemandem anderes, das möchte ich selber machen. Biblischen Unterricht für Teens. So manche drängen auf die Kanzel. Ich könnte nicht hier sein, wenn wir nicht ein Predigerteam in der Gemeinde hätten. Letzten Sonntag war bei uns die junge Generation dran und wir Älteren sind da gesessen, haben zugehört. Ich habe aber auch viele Teenager erlebt, die mit Jesus unterwegs waren und dann aufgrund verschiedener Lebenssituationen die Kurve gekratzt haben und ohne Jesus unterwegs sind. Auch das gehört dazu und Jesus riskiert Liebe und weiß nicht. Er weiß es, aber er riskiert diese Liebe einseitig mit diesem Wissen, dass nicht immer diese Liebe erwidert wird. So muss ich das richtig sagen. Seine Liebe wird oft genug verschmäht. Ich empfinde das ganz typisch für den neutestamentlichen Bund, den Gott mit uns eingegangen ist. Wir haben das eben im Lied gesungen. Diese Liebe ist von Gott her, von seiner Seite her, erstmal einseitig. Gott wartet nicht, bis er Mensch wird und bis er in seinem Sohn Jesus ans Kreuz geht, bis du ihm liebenswürdig geworden wärst. Nein, das hat er vorher getan. Er ging in Vorleistung. Er hat nicht darauf gewartet, dass du das verdient hast. Er übernimmt die Verantwortung und deshalb ist seine Liebe zuverlässig. Auf seine Liebe kannst du bauen, mit ihr rechnen. In unseren freien evangelischen Gemeinden feiern wir ja regelmäßig diese einzigartige Liebe Jesu in den Zeichen von Brot und Wein. An seinem Tisch will uns der Auferstandene, im Heiligen Geist gegenwärtige Jesus, uns immer wieder seiner Liebe in Brot und Wein vergewissern. Wir dürfen es sehen und schmecken und uns daran erinnern, er hat sein Leben für uns gegeben. Diese Liebe gilt auch heute, 2000 Jahre nach seinem Sterben am Kreuz. Sie gilt auch heute, vermutlich bist du schon lange mit Jesus auf dem Weg. Und sie gilt jetzt immer noch, nachhaltig. Jesus ist an einer Langzeitbeziehung mit dir interessiert. Und deshalb wollen dich Brot und Wein immer wieder neu ermutigen, auch weiterhin mit seinen Möglichkeiten in deinem Alltag zu rechnen. Es kann sein, dass du bei vielem nicht so begeistert bist, was im Alltag auf dich zukommt. Und da kann sich eine Menge anhäufen im Umgang mit deinem Chef, an Enttäuschungen, Groll aufwachsen im Herzen und er kümmert sich um diesen Seelenmüll, damit du das wieder los wirst. Im Gespräch mit ihm, in der persönlichen Begegnung mit ihm, nimmt er das alles von dir weg, wenn du es ihm anvertraust, wenn du es loslässt, wenn du seine Vergebung erfährst. Und er will dich ermutigen, seinen Willen in den Alltagsfragen heute zu suchen. Er ist eben langfristig mit dir unterwegs, nachhaltig. Und er schenkt dir erneut immer wieder Geduld, aber auch barmherzige Liebe, eine nachsichtige Liebe für dich selbst, aber auch für deine Mitmenschen. Er will dir weiterhin zukommen lassen, was du für deinen individuellen Weg benötigst. Und so ein Tag wie der heutige, der Muttertag, erinnert uns daran, dass wir einfach soziale Wesen sind. Dass wir groß und klein in Familien, aber auch in der Familie der Gemeinde oder in Teams, in der Arbeit oder wo auch immer in der Freizeit unterwegs sind und zusammenwirken. Einfach daran, dass wir aufeinander angewiesen sind. Und so wie Jesus Christus seine Liebe riskiert hat, fordert uns Paulus mit diesem Vers auf, er fordert dich auf, diese Liebe in dein Beziehungsgeflecht auszusäen, die er dir schenkt, und zwar nachhaltig. Das ist eine Liebe, die nicht, wo du nicht fragst, was kannst du profitieren, sondern wodurch hat der andere einen Vorteil? Wie kann diese Liebe dazu verhelfen, damit der andere ein Stück näher zu Jesus kommt? Den Vorteil des anderen im Blick haben. Diese Liebe schenkt dir Jesus, weil er es gut meint mit dir und die darfst du weitergeben. Und er riskiert das und du darfst das auch immer wieder riskieren. Sicherlich ist es so, jeder von uns ist in einer eigenen Lebensphase ganz individuell unterwegs. Und heute zum Muttertag möchte ich trotzdem so ein Stück schwerpunktmäßig und vorrangig über die Langzeitehe sprechen. Aber was für sie gilt, gilt auch für jeden anderen. Und zwar in dem Sinn, du kannst sicherlich da und dort einiges auf deinen individuellen Lebensweg übertragen. Lasst uns deshalb auf diese Langzeitpaare schauen und trotzdem fragen, wo kann ich da aber Ableitungen hernehmen für andere, für mein Beziehungsgeflecht, das vielleicht ganz anders aussieht. Es ist ja so, Ehepaare hoffen immer, dass ihre Beziehung von Dauer sein wird, dass sie sich miteinander entwickeln durch das Auf und Ab des Alltags, dass sie gemeinsam Höhen und Tiefen miteinander durchstehen. Sie gehen nicht davon aus, dass sich ihre Gefühle füreinander verändern könnten, dass sie eines Tages nach vielen gemeinsamen Jahren nicht mehr wissen, ob ihre Liebe noch Zukunft hat. Das wollen und können sich frisch verliebte Paare oft gar nicht vorstellen, dass diese Liebe flöten gehen könnte. Und doch ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass genau das passiert. Und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem die meisten Schlachten im Eheleben geschlagen sind. Wenn das Paar beruflich und auch familiär viele Anforderungen hinter sich hat, wenn man da eigentlich gar keine Rücksicht mehr nehmen muss, wenn man es geschafft hat. Und jetzt könnten die Partner eigentlich bislang zu kurz gekommene Wünsche realisieren, sich zum Beispiel mehr Zweisamkeit gönnen, mal eine Reise unternehmen oder mehr Reisen unternehmen, die man sich früher vorgenommen hat, die aber einfach nicht möglich waren, von denen man geträumt hat. Man könnte mal häufiger in Konzerte gehen, ins Theater, endlich mal das gemeinsame Leben ungestört genießen. Sie könnten all das tun, wäre ihre Liebe nach den vielen Jahren noch in einem guten Zustand. Ihr Lieben, ich erlebe das leider oft in meinem Umfeld, das ist oft nicht mehr der Fall. Da kommt ein junger Mann auf mich zu, total verknittert. Sie hat mir gerade gesagt, da ist keine Liebe mehr da. Letztes Jahr hatten wir im Frühjahr ein Punktspiel im Tischtennis und ein Kollege spielt Mist zusammen. Ich merke, irgendwie ist er nicht ganz da. Ich spreche ihn an nach dem ersten Satz. Man coacht sich. Dann sagt er, lass mich in Ruhe. Ich kann nicht zuhören. Meine Frau hat mir gerade vorhin eröffnet, dass sie mit ihrer Arbeitskollegin zusammen ist und dass wir uns trennen, dass keine Liebe mehr da ist. Das war kein junger Mann, sondern in meinem Alter. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen auf mich zukommen, Ehepartner, und davon berichten, es ist aus. Hätte man sich vor Jahren vorher nicht vorstellen können. Viele Paare fragen sich, ob sie sich noch lieben. Wenn die Liebe älter wird, tauchen oftmals Zweifel und quälende Fragen auf. Warum langweile ich mich mit meinem Ehepartner? Woher kommt diese Ungeduld mit dem anderen? Warum ist meine Zündschnur in Bezug auf meinen Ehepartner so kurz? Mit den Arbeitskollegen gehe ich freundlich um, aber mit dem Ehepartner? Warum bin ich so wütend? Warum hat sich da so viel angestaut meinem Ehepartner gegenüber? Früher hat man doch gemeinsam viele Hürden gemeistert. Und aus der anfänglichen Verliebtheit ist doch erstmal diese tiefe Zuneigung und Freundschaft gewachsen. Man hat erlebt, wie man gemeinsam Ressourcen der verbindlichen Liebe zwischen Mann und Frau als stabiles, als teamfähiges Team eben nutzen konnte. Man hat zu was gebracht, man konnte was leisten. Und nun stellt man sich nach Jahren aber die Frage, liebt man sich noch? Irgendwie kommt man zur Erkenntnis, diese gegenseitige Liebe, diese Freundschaft ist auf der Strecke geblieben. Und irgendwann sind sie nicht mehr mitgewachsen, die Freundschaft und die Liebe, sondern sie sind abgestorben. Warum? Warum? Weil sie nicht gepflegt worden sind. Für mich gehören solche Begegnungen zu den erschütterndsten Momenten meines Lebens. Wenn mir eben einer der Ehepartner sagt, wir haben uns getrennt, weil wir nichts mehr füreinander empfinden. Da treffe ich beim Einkaufen ein ehemaliges Gemeindeglied, der sich in eine Nachbargemeinde überweisen lassen hat, weil er dort einen kürzeren Weg hat. Und wir unterhalten uns, dann sage ich, Gruß an deine Frau. Wir sind nicht mehr zusammen. Wir empfinden nichts mehr füreinander. könnten packen und durchschütteln. Null Verständnis habe ich für sowas. Wie man das so sagen kann. Ich habe schon wieder eine neue Freundin. Was das für die Kinder für Auswirkungen hat. Ich komme nicht mit. Natürlich, liebe Gemeinde, liebe Gäste, haben die meisten Paare Sehnsucht nach einer erfüllten Liebesbeziehung. Doch sie glauben häufig, dass nur der andere dafür verantwortlich sei. Wäre sie anders, dann wäre vieles einfacher. Doch die Erfahrung lehrt, Menschen, die nach 20 Jahren noch glücklich mit ihrem Partner sind, die haben sich dieses Glück ja wirklich erarbeitet, weil sie die Verantwortung für die Beziehung übernommen haben, von sich aus, und nicht der Versuchung erlegen sind, sie dem Partner oder der Partnerin zuzuschieben, die Verantwortung. Aber wer in einer schwierigen Beziehung steckt, der wehrt oft den Vorschlag ab, sich selbst zu verändern, bei sich anzufangen. Fast immer mit solchen Fragen, warum sollte ich mir Mühe machen? Entschuldigung, diese Fragen habe ich nicht auf Folie. Warum sollte ich den ersten Schritt tun und warum nicht der andere? Warum soll ich etwas verändern, wenn er oder sie sich doch nicht ändert? Ich habe es schon so oft probiert. Soll doch der andere mal guten Willen zeigen. Und diese typische Reaktion, die weist auf so eine richtige verurteilende Haltung hin, die sich bei uns, bei dir vielleicht auch eingenistet hat. Der andere ist verantwortlich für die Probleme, die wir haben. Der Partner muss sich ändern. Er muss zugewandter, er muss geduldiger, verständnisvoller. Er muss einfühlsamer, interessierter sein. Dann würde alles gut werden können. Dann hätte die Beziehung noch eine Chance. Schließlich leidet man schon so lange unter seiner Ignoranz, unter ihren Vorwürfen, unter seinem Jähzorn, seinem Narzissmus, ihrer Uneinsichtigkeit und ihrer permanenten Unzufriedenheit. Ja, diese über lange Jahre gewachsene verurteilende Haltung kann Paaren den Blick füreinander so richtig vernebeln in unserer Gedanken- und Gefühlswelt. Denn die Erwartung, der andere sollte sich ändern, produziert im Bild gesprochen bei uns so einen richtigen Smog im Kopf. Damit meine ich eben in unseren Gedanken, die sich uns ständig aufdrängen, mit denen wir uns ständig beschäftigen, die alles vernebeln. Warum sollte ich mir noch Mühe geben? Das ist doch nicht mein Problem. Das könnten solche Gedanken sein. Warum sollte ich es ihm leicht machen? Hätte sie mich mal nicht so behandelt. Er sollte sich entschuldigen, den ersten Schritt machen. Diese Gedanken und vielleicht ganz andere und viele andere negativen Folgen, die beschäftigen uns und sind so richtig ein Smog. Und das ist eine Folge, erstmal eine schlechte Folge für dich selbst. Denn diese Gedanken machen dich unzufrieden, dich ärgerlich, dich wütend und verbittert, weil der andere nicht tut, was du von ihm erwartest. Du wirst zum Nörgler, du wirst zum Kotzbrocken. Und zum anderen haben diese Gedanken Auswirkungen auf deinen Ehepartner. Er hört ständig, dass er deinen Ansprüchen nicht genügt. Dieser Vorwurf, du bist nicht okay, kann zur Entfremdung der Liebenden führen und vertreibt garantiert jedes positive Gefühl füreinander. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, es führt kein Weg daran vorbei. Soll sich die Beziehung zum Besseren entwickeln, dann muss man selber auch die Verantwortung übernehmen und sich von dem Gedanken verabschieden, dass der Ball im Feld des anderen liegt. Nein, der liegt bei dir. Und genau hier ist der Anknüpfungspunkt an unseren Bibelvers. So finde ich, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben. Und da meine ich jetzt die Frauen genauso. Er ist unser Vorbild. Er riskiert Liebe. mit dem Risiko, dass sie verschmäht wird. Und so wie Christus die Initiative ergriffen hat, bist du berufen, Liebe zu wagen. Und du darfst dabei dir helfen lassen als Jesus-Nachfolger von den Ressourcen von Jesus leben, seine Ressourcen anzapfen, denn der Heilige Geist will dir seine Liebe, diese Barmherzigkeit schenken, die das Wohl des anderen im Blick hat. Der Heilige Geist, er will dir helfen, diese übliche Denkweise bei dir, die sich vielleicht eingenistet hat, du bist verantwortlich, diese aufzugeben, um stattdessen dich selbst in die Pflicht zu nehmen. Damit du selber überlegen kannst, was kann zum Beispiel ich dafür tun, damit unsere Beziehung sich wieder zum Positiven wendet. Oder was für ein Partner, was für eine Partnerin will ich eigentlich für den anderen sein? Oder welche Ansprüche habe ich an mich als Person, die ich doch Teil der Partnerschaft bin? Vielleicht denkst du, das ist harter Tobak, so dieses Appellieren, selber den ersten Schritt zu tun, bei mir selber anzufangen. Aber wer nicht glauben kann, dass der Satz, wenn ich mich verändere, ändert sich der andere auch zutrifft, der kann mal folgende Überlegung mitgehen. Überlege mal, wie geht es einem selbst, wenn der Mensch, der einem am nächsten steht, einem ständig vor Augen führt, du bist nicht so, wie ich dich haben will. Ich bin unglücklich und unzufrieden wegen dir. Wenn du nur anders wärst, ginge es mir besser. So wie du jetzt bist, will ich dich nicht. Was das mit dir machen würde, so kann keiner leben, oder? Und dann mach's doch auch nicht andersrum. Wie wertgeschätzt würdest du dich in dieser Atmosphäre, dieser Kritik, dieses Missmutes und dieser Unzufriedenheit fühlen? Überhaupt nicht mehr. Aber, und das leuchtet doch ein, oder? Begegnet einem der Partner im Gegensatz dazu irgendwie wohlwollend, freundlich und zugewandt? Wird anerkannt, was man für die Beziehung tut? Und spürt man, dass man so, wie man ist, auch gewollt ist und geliebt wird, dann verändert sich das Klima in der Beziehung zum Positiven. Und es gibt immer irgendwas Positives, wo man Wertschätzung erwidern kann. Man fühlt sich dann wohl mit dem anderen, wenn man Wertschätzung entgegengebracht bekommt. Die Beziehung wird dann ein sicherer Ort und bleibt kein Kampffeld. Wenn einem bewusst ist, wie abhängig man selber von der Stimmung und Zuwendung des Partners ist, dann stellt sich eine wichtige Frage doch fast von selbst. Eben, du fragst dich dann, was kann ich tun, damit mein Partner sich von mir geliebt fühlt? Oder was kann ich tun, damit mein Ehepartner sich in der Beziehung aufgehoben und wertgeschätzt fühlen kann? Und eine dritte Frage noch, wie kann ich dafür sorgen, dass in meiner Gedankenwelt der psychische Smog verschwindet oder reduziert wird oder gar nicht erst entsteht? Oftmals zögern Menschen, den ersten Schritt zu tun, weil sie Angst haben, dabei verletzt zu werden. Ich kenne das auch. Und viele denken, wenn ich auf meinen Partner zugehe, wenn ich mich ändere, dann nutzt er das doch aus. Dann wirke ich schwach. Dann wirke ich bedürftig. Der andere wird sich doch sowieso nicht ändern, dann wird es nur noch ausnutzen. Dann wird der andere mein Nachgeben nur noch als Sieg für sich auslegen. Dann werde ich ja zum Opfer. Aber ich finde, diese Haltung, wenn man sich diese Fragen stellt, hat nichts mit Schwäche zu tun. Wenn man das eigene Verhalten an den Werten und Maßstäben orientiert, die uns Gottes Wort vor Augen führt, so wie es uns Jesus vorgelebt hat, dann hat das nichts mit Schwäche zu tun. Nein, Jesus hat eine Liebe gewagt, die eben nicht aufrechnet, die sich nicht fragt, ob es sich lohnt. Nein, seine Liebe am Kreuz von Golgatha hat sich für dich aufgeopfert. Die ist so stark, dass sie dein Herz durch Liebe gewinnt, nicht durch, du musst dich unterwerfen, tu das und jenes, sondern Jesus gewinnt unser Herz durch seine Liebe am Kreuz von Golgatha. Und seine Liebe soll Vorbild für die deinige sein, denn nur so kannst du das Herz deines Ehepartners auch gewinnen. Was für eine Herausforderung. Wir alleine schaffen das nicht. Wir brauchen da den Heiligen Geist, Jesu Unterstützung. Dessen ist sich Paulus bewusst, wenn er diese Aufforderung an uns weitergibt. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben. Wenn du es wagst, deinem Ehepartner, deinen Kindern, deinen Kollegen im Betrieb, deinen Freunden in der Clique, da wo du lebst, im Sinne Jesu so irgendwie zu begegnen, wie du es umgekehrt auch wünschen würdest, dann wirst du schnell feststellen, dass du dich eigentlich nicht anpasst oder dass du nur nachgibst, sondern du zeigst wahre Größe und Stärke und gibst deinem Ehepartner, einfach deinen Mitmenschen die Chance, sich ebenfalls dieser Liebe zu öffnen. Ja, idealerweise sollten sich natürlich beide Partner für die Atmosphäre und die Qualität der Beziehung verantwortlich fühlen. Solange das aber nicht der Fall ist, ist es wichtig, dass wenigstens einer seine Haltung ändert. Dass wenigstens du die Schuldzuweisungen an den anderen stoppst und dich fragst, ob du dieses Spiel, wenn du dich ändern würdest, noch länger mitspielen möchtest, weil du doch weißt, bei diesem Spiel gibt es nur Verlierer. Gehst du aber stattdessen in Vorleistung, so wie es Jesus riskiert hast, dann wirst du garantiert feststellen, wenn sich einer in diesem Systempaar verändert, verändert sich das ganze System. Diese Erfahrung wünsche ich dir. Und für diese vom Heiligen Geist unterstützte Haltung haben wir viele Zusagen. Eine möchte ich dir mitgeben, sie stammt ebenfalls vom Apostel Paulus. Wir lesen sie in Galater 6, Vers 9. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Hab Geduld, bleib dran. Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, wagt das auch weiterhin heute mit uns, mit euch als FEG. Er war die letzten Jahre in Barmherzigkeit mit euch unterwegs, mit mir, mit uns als FEG Bruchsal. Überall, wo sich Menschen in seinem Namen treffen. Seine Liebe schüttet er aus, um uns in aller Geduld Chancen zur Veränderung zu ermöglichen. Mach mit, riskier das auch, so wie Jesus seine Liebe riskiert. Amen.